Werbung. Tino, du quälst uns ja alle zwei Wochen immer in unserem Quizformat mit harten Fragen und deutschen Filmtiteln. Aber ich habe gehört, du hast noch etwas gefunden, was viel schlimmer ist als das.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie du in letzter Zeit geschlafen hast, aber wenn du nach dem Aufstehen nicht weißt, ob du jetzt einen sechsstündigen Bellatar-Film geschaut oder im Bett gelegen hast, dann ist das wohl der wahre Albtraum.
Ja, da kann ich zum Glück überhaupt nicht mitreden, denn ich schlafe seit tatsächlich 3 Jahren schon auf einer Emma-Matratze und das kann ich dir und euch da draußen auch echt nur empfehlen. Beispielsweise auf der Emma Elite Airgrid Comfort Plus Matratze. Die sorgt nämlich durch maximale Druckentlastung für ein schwereloses Schlafgefühl und ein ideales Schlafklima. Das Gel-Grid-Material passt sich ergonomisch eurer Körperform an und macht die Matratze zusammen mit der Thermoregulierung besonders atmungsaktiv. Auch ist sie allergenreduzierend. Und aktuell im Herbst-Sale erhaltet ihr die Emma Elite Airgrid Comfort Plus mit 50% Rabatt. Bei Emma könnt ihr zudem 100 Nächte Probe schlafen. Der Versand ist kostenlos und falls euch die Matratze doch nicht überzeugen sollte, wird sie ebenso kostenfrei wieder abgeholt. Im Emma Herbst-Sale gibt es auch viele weitere Produkte wie Kissen, Decken, Topper, rund um guten Schlaf und es gibt im Sale jetzt bis zu 50% Rabatt. Und dank einem coolen Deal könnt ihr nochmal 5% on top sparen, wenn ihr unseren Aktionscode Geschehen beim Checkout nutzt, also wie in Genre Geschehen, einfach Geschehen. Den Link zum Sale selbst findet ihr auch in unseren Shownotes sowie den Code.
Das ist ja mega nice. Die nehme ich mir künftig dann mit auch auf Filmfestivals. Dann können wir nämlich die Filmnächte zwischen 1 und 6 Uhr morgens auch nichts mehr anhaben.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Genre Geschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Genre Geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Moin Moin und hallo zur Ausgabe 194 von Genre Geschehen, eurem Podcast to go für alles rund um den Genrefilm. Und heute begrüße ich euch hier zu dieser Ausgabe, denn mein lieber Kollege Tino ist da.
Hallo.
Und nicht mein lieber Kollege Daniel, denn Daniel sitzt irgendwo gerade, wir kriegen es nur im Live-Feed hier gerade im Zug und er duldet scheinbar die 7 bis 9 Höllenqualen.
Ja, irgendein Zug von nirgendwo nach irgendwo.
Ja, er hat kein Bier und irgendwelche Leute versperren die Schienen und er hat 87 Minuten Verspätung. Das ist der Stand der Dinge.
Ja, und da dachten wir, okay, 87 Minuten, das ist ja eine durchschnittliche Podcastlänge. Machen wir doch einfach mal, wie immer, die kürzeste Folge aller Zeiten. Denn wir haben natürlich trotzdem 3 Filme rausgesucht, über die wir eigentlich sprechen wollten. Aber zusammen mit dieser Reise und dass ja auch nächste Woche Sieges losgeht, sind wir minimal in gemeinsamer Terminfindungsschwierigkeiten, was ihr aber schon als treue Hörer, Hörerin vom FFF und Sieges aus den letzten Jahren gewohnt seid. Und spätestens ab dem 20.10. geht es dann auch regelmäßiger weiter. Was nicht bedeutet, dass andere Folgen nicht kommen würden. Es kommt schon jede Woche eine Folge. Wir mussten jetzt nur quasi aufnehmen, weil wir befinden uns gerade am Sonntag um 20 Uhr und Dienstag kommt ja mal die Folge. Und für Leute, genau, die Steady supporten, sogar schon früher.
Das ist auch korrekt. Alle Informationen aus einer Hand hier von Tinoa. Ja, nee, genau. Wir haben ein bisschen Terminschwierigkeiten, aber es kommt was. Und ich sag mal so, Daniel hat nicht groß gewehtot oder gemeckert, dass wir die heutigen Filme ohne ihn besprechen. Macht mit der Info schon mal, was ihr wollt.
Ja.
Ob das jetzt eine Aussage ist oder nicht, werden wir am Ende der Folge vielleicht besser beurteilen können. Aber wir haben heute, wie Tino schon sagt, drei Filme dabei, die auf jeder ihrer Art, glaube ich, sehr spannend sind. Mhm. Bevor wir dazu kommen, genau, das auch schon erwähnt, Steady. Wenn ihr uns bei Steady supporten möchtet, dann kriegt ihr die Folgen nicht nur früher, sondern da warten noch andere tolle Sachen auf euch, wie zum Beispiel Audioflix. Da nochmal der Hinweis auf unseren aktuellen mit Krull. Und wir haben jetzt auch schon bestimmt den nächsten Audioflick jetzt für den Oktober, denn anlässlich des der Wiederaufführung von John Carpenters Sie leben, haben wir uns dazu entschieden, eben diesen Film im Audioflick zu besprechen. Das werden wir jetzt auch in Bälde tun und den dann eben auch bei Steady zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf Zusatzinhalte und uns zu unterstützen für unsere wöchentliche Arbeit hier, dann könnt ihr das tun unter support.genre-geschehen.de. Da sind wir sehr dankbar und in der letzten Woche hat das getan Patrick und Istvan. Danke euch, dass ihr dabei seid für eure Unterstützung und schön, dass wir da unsere Inhalte mit euch teilen können.
Ja, vielen, vielen Dank natürlich auch von mir und von Daniel, stellvertretend auch noch von uns beiden.
Behaupten wir jetzt einfach mal.
Ja, behaupten wir. So mit 99%iger Wahrscheinlichkeit.
Und dann noch einmal der Hinweis auch, wir steuern stramm auf Folge 200 zu. Ich will mal 400 sagen, das ist ein bisschen weit vorgegriffen. Das liegt aber daran, dass wir da wissen, die bei 400 haben. Ich verwechsel das jetzt immer ganz nett schon. Nein, die Hälfte haben wir, 200. Mhm. Und wenn ihr wieder Fragen an uns habt, die wir euch beantworten dürfen, egal was, dann schickt es uns entweder per Mail an info@genre-geschehen.de oder gerne bei Discord im entsprechenden Thread im Genre-Geschehen-Kanal. Da gibt es einen Folge 200-Fragen-Kanal. Aber ihr könnt natürlich auch bei Instagram in die DMs oder so, also da, wo ihr uns erreicht, ja, schreibt uns gerne eure Fragen für Folge 200. Wir werden Rede und Antwort stehen, freuen uns schon auf eure Einsendungen. So. So viel zur Administration. Und jetzt wollen wir aber mal reingehen in unsere heutige Filme. Und ich würde sagen, wir fangen mit einem Film an, den ich schon auf der Uhr hatte und den ich mit Spannung schon erwartet habe. Mhm. Er heißt Strange Harvest und ist von Stuart Ortiz gedreht. Das ist einer der beiden Filmschaffenden, die auch für Grave Encounters verantwortlich sind. Wer ihn nicht kennt, so eine Mockumentary Found Footage Film über quasi Geisterjäger. Und der hat ja eine ganz große Fanbase, obwohl er ja nicht qualitativ nicht der beste Film ist, hat er aber eine ziemliche Fanbase um sich geschart und war jetzt gespannt, was eben Ortiz hier alleine auf die Beine stellt, denn wir befinden uns in einem fast ähnlichen bis nahezu identischen Subgenre, nämlich auch hier Mockumentary Found Footage. Und ja, worum geht's? Ermittler werden in eine erschreckende Jagd nach Mr. Shiny verwickelt, einem sadistischen Serienmörder, dessen Rückkehr den Beginn einer neuen Welle grotesker, übernatürlicher Verbrechen markiert, die mit einer dunklen kosmischen Kraft in Verbindung stehen. Bedeutet, wir haben so eine Art, ich nenne es jetzt wirklich mal Medical Detectives, nur mit mehr Blut und Cosmic Horror Anleihen. Also wir sehen quasi wirklich eine, als ob ihr so eine Fernsehdoku über einen True Crime Fall seht. Ihr habt Headshots, also so Interviews mit Ermittlern, die eben an diesem Fall gearbeitet haben. Erfahrt eben rückwirkend, wie es zu Morden, Leichenfunden, Ermittlungsständen, Fortschritten und so weiter kam. Und das Ganze eben wirklich im Fake-Doku-Format. Nur eben, wie gesagt, mit ein bisschen drastischeren Bildern, als man sie auf RTL 2 sehen würde.
Oder halt auch wie der Film, dessen Name ich immer schwierig aussprechen kann, aber ich mache zur Belustigung aller trotzdem so Puxepie-Tapes.
das Pookeeper-Tape.
Ja, weil da habe ich auch mit meiner Freundin zusammen lange drüber nachgedacht. Also ich fand Strange Harvest unglaublich unterhaltsam.
Ja.
Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, warum existiert das?
Ja, nicht mal ungerechtfertigt. Aber wie du sagst, ich hatte halt eine Menge Spaß mit dem. Das kann ich gleich mal vorweg sagen. Also eine Menge Spaß.
Ja, und diese Frage, warum existiert, ist natürlich einerseits völliger Quatsch, weil das kann man über 99% aller Dinge fragen. Aber es ist quasi True Crime erfunden.
Genau, es ist Fake.
Und diese Stilmittel benutzt. Und einerseits könnte man jetzt argumentieren, das erlaubt einem einfach diesen Nervenkitzel, den viele Leute aus True Crime rausziehen, der aber ja moralisch und ethisch immer ein bisschen hinterfragenswert ist, ungestraft genießen zu können. Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht die Intention, warum das gedreht wurde. Das ist ja jetzt nicht wie so ein, also es ist ja kein veganes Steak oder so. Also das Pendant dazu. Also es ist ja schon diese, wo man natürlich so aus Court Ortiz, also aus Regisseursicht argumentieren kann, er hat halt Bock gehabt, was zu erzählen, er hatte Bock, ein paar drastische Bilder zu machen, so eine True Crime Sache. Teilweise wird es nicht, finde ich, auch satirisch aufgegriffen oder es sind nicht so die stärksten Momente, das weiß ich immer nicht so genau, weil es gibt ein paar Szenen, wo ich denke, das ist schon ziemlich geil auf so eine Metaebene gehoben. Manchmal denkt man auch so, ja, okay, die eine Polizistin wirkt jetzt nicht wie die krasseste Schauspielerin, deswegen wirkt das ja teilweise ein bisschen unangenehm, weil es gibt ganz gegen Ende eine Szene, wo ein Polizist dann sinngemäß sagt, er hätte den Täter gern erschossen und dann sagt, oh, war das zu krass? Und so eine Stimme aus dem Off, die den Producer verkörpert, dann so, nee, das ist perfekt, das ist genau das, was wir wollen.
Ja.
Und das war halt sehr entlarvend, wo ich so dachte, okay, vielleicht ist das auch so im Kern so eine True Crime Satire. Gleichzeitig wird aber vieles nicht so, also teilweise orientiert sich halt so stark daran. Also ich finde, der Film bietet eine sehr große Angriffsfläche. Ich kann ihn auch schwer verteidigen gegen Leute, die sagen, sie wollen sowas nicht gucken. Aber ich fand es super geil gemacht.
Also ich finde es ganz spannend, weil also ich die Frage hat sich mir beim Gucken eigentlich gar nicht gestellt, weil es doch genau der Punkt ja ist, du, wie du sagst, du kannst quasi diese typische Neugier befriedigen, die solche Formate mit sich bringen. Aber du weißt halt, dass du hier eben keinen echten Mordfall eben oder Verbrechensfall verfolgst. Und wo du dich moralisch hinterfragen musst, wo du dich fragen musst, ist das hier zu viel Fokus auf einen Täter? Kommen die Opfer zu kurz? Das war mir halt hier alles egal, weil ich ja weiß, es ist fiktiv. Also eigentlich ist das ja genau richtig so. Du kannst halt diese Art des Contents irgendwie aufsaugen, weil von der Machart her, wie du sagst, ist es ja wirklich genau so. Du hast diese Effekthascherei, du hast diese Überdramatisierung auch der Ermittelnden, wie die auch wirklich so ganz detailliert reinbeschreiben und so und auch so Cliffhanger-Sätze droppen, so von wegen so, aber es kam ganz anders, Schnitt so irgendwie.
Ja, also quasi die ganzen 90 Minuten weiß man gar nicht, wie weit ist der Fall jetzt eigentlich schon vorangeschritten, weil es halt immer so mit diesem, und dann dachten wir, alles wäre erledigt, doch wir hatten uns getäuscht.
Genau, ich habe auch ganze Zeit darauf gewartet, dass die Doku quasi aufhört und wir dann so im Jetzt sind und dann noch live ermittelt wird, aber nee, passiert halt nicht so. Aber wie gesagt, also ich verstehe voll, was du meinst, auch mit dieser satirischen Überhöhung, das mit dem, über dieses von wegen, nee, ist genau richtig so, bin ich auch gestolpert.
Ja.
Weil, also du merkst schon, dass da eine Doku gedreht wird und das ist natürlich, das passt ja aber auch, weil ich sag ja, es ist natürlich deutlich drastischer als das, was man jetzt hier im normalen Fernsehen sehen würde. Da siehst du vielleicht mal, wenn es hochkommt, mal eine Obduktionsleiche oder sowas.
Ja.
Hier hast du ja auch natürlich auch da wieder dann teilweise sehr ausgedehnt. Sind da Szenen drin, die man eben irgendwelche Found-Footage-Szenen von Tapes, Webcams oder so, wo man sich fragen würde, das wird ja niemand zulassen, dass sowas in eine Doku reinkommt, weil das natürlich viel zu hart ist.
Ja, also, und auch so Kamerafahrten um irgendwelche aufgerissenen Körper.
Ja, also man muss das hier eher fast so sehen, wir sehen hier quasi die Rohfassung, bevor dann ein vielleicht Studio da nochmal dann drüber gehen würde, so kann man das ungefähr, glaube ich, sich angucken. Aber auch aufgrund dieser Tatsachen habe ich dann mir schon gedacht, so okay, das will jetzt hier weder den absoluten Realismus irgendwie performen und das will jetzt auch nicht irgendwie hier anklagend sein. Das ist letztendlich, wie du gesagt hast, Stuart Ortiz hatte Bock auf so einen Horror-Thriller in so einem Format. Punkt. Mehr steckt da ja auch nicht hinter. Ja. Und deswegen fand ich es A irgendwie dann doch auch erfrischend, weil das ja auch so einen leichten sozialkritischen Kommentar eben genau, was du gesagt hast, auch so True Crime Konsum hat, ne, von wegen so, nee, sag ruhig, dass du dich am liebsten irgendwie killen wolltest, so ist gut, wir brauchen hier so ein bisschen Feuer, so. Das fand ich ganz spaßig. Aber ansonsten geht es einfach nur um diesen Fall. Und es geht vor allem, glaube ich, darum, halt dieses Mysterium da aufzubauen. Und das fand ich, hat schon gut funktioniert.
Ja. Das fand ich auch, also das mochte ich auch bei diesen, ich finde diese Puxepie-Tapes noch kritisierenswürdiger, weil die sich ja noch mehr in dieser Gewalt und dem der Angst der Opfer suhlen. Wo es aber auch super gut funktioniert hat, diese falschen Fährten zu legen und auch so zu zeigen, wie die Polizei quasi so an der Nase rumgeführt wird. Das gibt's ja auch mit dieser Krankenhaussequenz.
Ja,
stimmt. Man auch so denken. Also es ist alles geil inszeniert, geil ausgedacht. Und dieses, dass man sich manchmal fragt, warum gucke ich mir das genau an? Warum gucke ich nicht irgendwie ein richtiges True Crime? Und auch das ist schon so perfide richtiger True Crime. Also das ist ja auch, als ob der Inhalt nicht wichtiger ist, als dass es wirklich passiert ist. Da habe ich dann auch so drüber nachgedacht, weil irgendwas vorzuwerfen, ihr tut ja nur so mit True Crime seid, also als ob das Verbrechen nicht eher egal sein sollte und die Art und Weise, was passiert ist und nicht irgendwie, es muss passiert sein, sonst ist es meine Zeit gar nicht wert. Mhm. Also das hat viel einen so zum Nachdenken gegeben, warum man so True Crime Sachen sich anschaut. Und ich musste auch viel drüber nachdenken, warum ich bei Strange Harvest so Gedanken habe, aber bei Lake Mungo gar nicht. Weil von der Art und Weise, wie sie inszeniert sind, sind es fast identisch von den Stilmitteln. Aber bei Lake Mungo gibt's halt nicht so den klaren Täter. Und es gibt halt keine Figur, die moralisch hinterfragt wird.
Ja, und Lake Mungo ist nicht so reißerisch inszeniert.
Ja.
Also das hier ist ja bewusst, wie gesagt, reißerisch, wie eben so eine typische, wie so eine Medical Detective Doku halt, wo sie halt schon wollen, dass du irgendwie emotional mitgehst, wo hier gibt's ja auch, deswegen, man muss sich auch so ein bisschen von diesen Found-Footage-Dingen lösen. Hier gibt's
ja, ist eher eine Mockumentary.
Genau, hier gibt's schon ganz normal, auch hier gibt's Musikeinsatzspannung, extra Spannung ist auch durch Musikeinsatz, die eben über diese Doku-Bilder gelegt werden. Also das muss man sich so ein bisschen lösen. Also das geht ganz klar an Aufstacheln, zwar auch aufklären, aber schon aufstacheln und auch ungeschönt Einblicke zeigen und wie gesagt, auf der Tonspur in diesen Interviews gerne mal ein bisschen so übertreiben und ein bisschen extraartig auftragen. Deswegen, also Like Mongo ist ja dagegen viel entsättigter, viel distanzierter, ruhiger. Ja, das sind schon zwei verschiedene Arten der Inszenierung. Deswegen glaube ich, deswegen beißt sich das auch nicht so.
Ja, es sind doch beides so Mockumentaries, wo du auch so komplett andere Ansätze wählen kannst, wo ich auch dachte, merkwürdig, dass das im Horrorfilmbereich nicht häufiger gemacht wird. Also, dass Mockumentary halt primär so ein Comedy-Ding ist, liegt natürlich schon so auf der Hand, wegen diesen ganzen Workplace-Comedies, wie sie Office, Stromberg und so.
Ja.
Aber im Horrorfilmbereich, das hat sich für mich sehr unverbraucht angefühlt.
Fand ich nämlich auch, ja.
Also, wo man ja auch so dachte, genau wie bei Desktop-Horror, wo man auch dachte, okay, das funktioniert zweimal, aber es funktioniert ja auch immer wieder erstaunlich gut.
Mm, total.
Und erstaunlich schlecht. Also, War of the Worlds hat jetzt ein bisschen diese Genre in Misskredit gebracht, aber ansonsten hat es immer erstaunlich gut funktioniert.
Ja, es geht in beide Richtungen, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, ich glaube, die Chance, dass jetzt das Strange Harvest auch Kacke hätten werden können, war auch gar nicht so niedrig, die Chance. Also, das kannst du auch richtig scheiße machen. Aber ich fand halt.
Ja, genau. Und ich verstehe auch, wenn das bei Leuten nicht funktioniert, weil es halt sehr perfide alles ist. Also, man wartet ja quasi nur aufs nächste Opfer und hofft. Also, ja, es ist ja halt so. Also, deswegen guckt man ja auch Horror. Man hofft halt, dass es noch krasser irgendwie wird.
Genau. Und das ist ja hier auch, obwohl es nicht solltest.
Ja, du
solltest ja eher ganze Zeit denken, oh, hoffentlich schnappen sie ihn bald, hoffentlich kommen die Ermittlungen voran. Mhm, aber eigentlich wartest du ja schon nur auf the next victim und dann geht's weiter.
Ja, genau,
so.
Weil die Inszenierung einen da ja auch so perfide hintreibt diesem Jahr und dann geschabert das oder und dann unser worst nightmare happened. Und man denkt so, ja, okay, aber eben war doch schon das Schlimmste von allen.
Ja,
wieso
sagt
ihr denn jetzt wird's noch schlimmer? Also wie oft soll es noch schlimmer werden?
Ja, und du hast ja dann halt natürlich auch erstmal eine lange Zeit wirklich so eine Crime-Thriller-Geschichte.
Ja.
Bis dann eben, ja, auch hier, ne, dann, also das ist ja auch nicht subtil. Da hast du da irgendwie ein Symbol an der Wand und dann merkst du, okay, der Killer ist scheinbar irgendwie so was mit Ritual und keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, wenn dann da irgendwie jetzt kleiner Mini-Mini-Mini-Spoiler so, die ersten Opfer, diese Familie, die da um den Tisch saß, so gefesselt und so, das ich fand das schon creepy.
Was heißt dooferweise, aber bei Grotesquery ist ja exakt dieselbe Szene, wo auch so eine Familie ausgeblutet wird. Und da dachte ich auch so, ey, es funktioniert so gut. Also immer dieses so okkult, eine Familie stirbt und mit denen wird noch irgendwas Schlimmes gemacht und dann ein Symbol. Ey, das wird für mich auch noch in 100 Jahren funktionieren.
Es ist so, oder? Also, es ist wirklich so. Also es ist alles nicht mega kreativ.
Nee.
Und da ist auch jetzt, die Versatzstücke ist auch nichts, was man jetzt nicht schon gesehen hat. Aber es ist super effektiv. Also ich fand's unheimlich, ich fand's unangenehm. Mhm. Und ich war dann auch schon so, oh, okay, ich will schon wissen, was passiert so. Ich will jetzt mehr wissen so.
Und es bleibt auch viel so im Unklaren. Also warum es jetzt unbedingt diese blutsaugenden Egel sein müssen, bis auf diese Wunde. Also es wird vieles so auch durch diese Inszenierung, es wird irgendwas hinbehauptet. Und wenn man dann nochmal irgendwie nach dem Film drüber nachdenkt, zerfällt es halt ein bisschen. Aber während des Films, also es war atmosphärisch super stark alles.
Ja.
Das war auch so mein Highlight, diese Schwimmbecken
mit den
Blutegeln. Ja, das war schon sehr perfide. Also das wäre auch so, glaube ich, wenn das in einem Saw-Film wäre, das in vielen Top 5 der Fallen drin gewesen.
Ja, ich musste auch tatsächlich, es ist auch so ein bisschen, als ob Seven eine Mockumentary wäre.
Ja.
Da muss ich ein bisschen dran denken. Also es ist schon echt fies und perfide und die einzelnen Verbrechensorte sind schon echt auch teils echt unangenehm und hart oder ja, wie du sagst, perfide und deswegen, also es hat irgendwie genau meinen Sweet Spot getroffen.
Bei mir auch, gerade weil es mich so ein bisschen provoziert hat mit diesem sich so an True-Crime-Dokus orientieren, weil Mr. Shiny schreibt auch immer wieder Briefe an die Polizei und die werden halt auch nicht mit einer normalen Computerstimme oder mit einem neutralen Offsprecher vorgelesen, sondern auch so eine gruselig verzerrte Psychopathen-Stimme.
Ja,
Creepypasta-Stimme, wo man so denkt, ey, auch völlig pietätlos, aber auch irgendwie geil wieder.
Da ging es mir auf den Nerven ein bisschen nur. Sie haben immer nicht den ganzen Brief vorgelesen, sondern immer nur ein paar Ausschnitte.
Das fand ich auch strange.
Und die Briefe waren teilweise relativ lang. Dann haben sie die aber auch zu kurz eingeblendet, dass du es lesen könntest. Ich habe dann wirklich tatsächlich dann angefangen, kurz Pause zu machen, weil ich die lesen wollte.
Ja, das fand ich strange, dass das so, also dann schreibt nicht so viel Zeug drauf, wenn es nicht relevant genug sein scheint zum Vorlesen.
Aber dann habe ich es nochmal gelesen dann eben und es war halt relevant, weil du nämlich
ich fand auch.
Durch die ersten zwei Briefe kannst du nämlich auch schon so ein paar Sachen dir später dann herleiten. Oder sind schon mal so ein paar Spoiler oder Teaser drin, aber die lesen sie nicht vor. Und wie gesagt, das kannst du super leicht übersehen. Das habe ich auch nicht verstanden so ganz, ja.
Kann halt sein, dass sie im Schnitt dann gemerkt haben, scheiße, da ist zu viel Text drauf.
Ja,
das können wir nicht 10 Minuten einblenden. Um das noch mal kurz auszuräumen, also in den Letterboxd-Reviews wird der Film oft wegen AI-Einsatz gerügt oder runtergevotet. Das war nur während der Festivaltour, weil sie den Film noch nicht fertig hatten. Und dann die Stellen, wo sie Fotos einblenden, wo halt Opfer zu sehen sind, da so relativ wohl recht kacke aussehende AI-Grafiken reingemacht haben. Also im fertigen Film, den man jetzt so zu sehen bekommt, ist das nicht mehr drin. Also haben auch die Produzenten schon Stellung zugenommen, haben gemeint, hey, es war nicht so optimal, aber wir mussten ihn für die Festivals fertig kriegen, aber in Gänsefüßchen, normale Zuschauende werden nicht mit AI jemals Verbindung kommen.
Ja, ist ganz funny, weil hier der neue Film von seinem Kollegen hier, der Colin Minion oder so wie er heißt, also der mit ihm Grave Encounters gespielt hat, der hat doch auch so einen neuen Film. Wie heißt das? Coyotes? Oder wie spricht man den?
Das weiß ich nicht.
Also er hat einen neuen Film.
Ich nicht mitbekommen, dass er einen neuen Film hat.
Ich weiß, also wie man Coyote auf Englisch ausspricht. Coyotes?
Coyote?
Coyotes? Coyotes?
Coyote Ugly?
Ja, dann heißt er Coyotes. Ja. Wo eine Familie irgendwo eingeschlossen ist und sie werden von Kojoten bedroht. Punkt.
Naja, okay.
Und der hat nämlich auch gerade einen Shitstorm, weil er aber wirklich wohl im fertigen Film KI anwendet.
Ja, okay, das muss dann jeder für sich selbst die Konsequenzen sich dann.
Weil ich glaube, die hat nämlich ja schon kein Geld für die Kojoten und die sind bestimmt irgendwie mit KI nachbearbeitet. Ja. Und da hat der nämlich gerade
dieses
Shit.
Dieses Leute sind irgendwo eingesperrt und Tiere greifen an, scheint wieder so einen kleinen Hype zu haben. In Sieges laufen auch zwei Filme. Einer, wo welche in einem Swimmingpool drin sind und draußen sind Affen, die sie nicht aus dem Pool lassen und angreifen. Und in dem anderen, in dem einen sind sie im Swimmingpool und Hunde sind draußen dran und einmal sind Affen irgendwo draußen dran. Aber der Film mit den Affen ist vom Regisseur von dem letzten Resident Evil, wo er doch auch während dem Q&A gesagt hat, ach, nach dem Film werden die mir hoffentlich verzeihen, dass ich Resident Evil gemacht habe. Und Andrea und ich sind ja beide jetzt nicht Verfechter, aber wir finden ihn nicht so schlecht, wie er so
der allgemein. Der Welcome to Raccoon City, meinst du?
Ja, genau.
Nee, den fand ich ja sogar ziemlich gut. Im Vergleich,
aber der hat sich bei der Premiere von seinem neuen Film, wo irgendwelche Affen Leute nicht rauslassen, irgendwo und angreifen.
Johannes Roberts. Ach, Primate. Primate.
Primates, genau. Da hat er sich wohl entschuldigt oder gesagt, ey, nach dem Film verzeiht ihr mir hoffentlich, dass ich Welcome to Raccoon City gemacht habe. Und da denke ich so, muss das irgendwie
muss
auch
doch,
nicht.
Muss er doch gar nicht, nee.
Finde ich auch nicht. Also, egal, was man da qualitativ von hält, aber es war ja trotzdem ein Film.
Ja, also handwerklich ja so, vor allem auch alles
ja,
so völlig
eben,
in Ordnung.
Also es war nicht das Beste, was jetzt gemacht wurde, aber sich dafür entschuldigen bei einem Film, der jetzt auch nicht so wirkt, als ob es ja mega Knaller wäre.
Denke ich mir halt auch. Er macht jetzt, glaube ich, hier kein 10 Gebote 2. Also.
Ja, eben.
Ja, die hat aber eher einen weirden Track-Record auch, so mit Strangers, Play at Night,
so.
Dann den beiden 47 Meters-Filmen. Aber ja, hier, Private, ja, okay. Hat auf jeden Fall schon mein Lieblingsreview auf Letterboxd. This shit is fucking bananas.
Ja, okay. Ja, weil das war einer von denen.
Ich aber steht ja bei einer 3,4, ja.
Ja, ja, ich glaube auch, dass das ja ganz gut abgeht. Also Affen sehen ja immer, also wir haben doch über den einen Affenfilm, was war es denn?
Ja, wir haben doch mal hier Link to Link, der Butler und so. Diesem,
der Butler und dieser Film mit dem Mantrill, Chakma,
ja.
Ja, ja, also Affen wirken schon gefährlich auf mich einfach. Was ja auch dann bei Nope war, das mit den Affen, was ja Nope auch nochmal verstärkt hat. Deswegen, ich habe Bock auf den, aber es war auch so einer von den Filmen, wo ich im Sieges-Programm dachte, puh, das kann auch daneben gehen, dass das halt einfach so strunzig 0815 Belagerungsfilm.
Ja, ah, okay, die übertragen Rabies, deswegen. Also wahrscheinlich wahrscheinlich ein bisschen 28 Days.
Ah, okay.
Weil, also die beißen da Leute und die werden dann irre.
Ja, okay, vielleicht ist dann doch nicht so sehr auf die Affen fokussiert.
Also ich glaube, da geht's dann auch schon um, also ich glaube dann, dass Menschen dann auch halt aggressiv werden. Aber es, aber es stimmt, es spielt im Pool, genau, da hast du recht.
Ja. Ah ja, ja, okay, ich wusste nur, einer spielt im Pool und der andere spielt in irgendeinem Haus. Ja.
Ey, ich bin immer für Tierbelagerungsfilme immer zu haben. Ja. Das ist ein tolles Subgenre.
Das stimmt.
Aber ja, genau. Jedenfalls zurück,
genau, zurück zu Trey Chavez.
Da gibt es zwar keine Tierbelagerung, aber ja, wie gesagt, noch was zusammenzufassen, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Also ich glaube, mir hat der auch zu viel Spaß gemacht. Also ich glaube, dem kann man rein objektiv noch sogar mehr ankreiden. Aber mich hat der wirklich einfach abgeholt. Der hat genau meine Punkte getroffen. Ich fand ihn spannend. Die Bilder sind teilweise richtig unangenehm. Ich fand ihn teils gruselig. Natürlich auch wieder, weil ich bin nun mal Fanboy, wissen wir, der Cosmic Horror Anstrich, der ist auch nicht smart, der ist auch recht plump, kommt aber relativ spät und dann auch relativ effektiv, fand ich. Also das Ende fand ich krass.
Das war gut.
Das war gut gemacht auf jeden Fall. Also er weiß auch, wann er wegblenden sollte. Das fand ich auch gut. Also ja. Er weiß genau, dafür haben wir jetzt vielleicht kein Geld oder das wirkt dann wird es too much. Dann zeige ich lieber weniger. Das fand ich auch smart. Nee, und irgendwie, das war ein rundes Ding. Einfach, der hat mich wirklich abgeholt und ich finde halt auch die Connection dann mit dem Cosmic Horror leiten sie auch schön über, sodass die Ermittler auch nicht zu viel wissen, sondern natürlich auch immer sagen, ey, keine Ahnung, du hast dann auch diese eine, die ist ja so krasse Skeptikerin, die auch sagt so, ich sehe nur, was ich halt am Tatort sehe, so bla, alles andere ist mir egal. Und die wissen halt selber nicht so richtig, wie sie mit dem umgehen sollen, auf was sie dann letztendlich so stoßen. Das fand ich auch gut.
Ja.
Also mich hat der einfach abgeholt, echt.
Ja, mich auch. Ich war so innerlich so, wo ich so dachte, boah, das ist schwierig, das so zu machen, weil dieses, wie du halt sagst, er blendet weg, wenn sie wissen, sie haben nicht genug Geld, aber er hält auch sehr lange drauf, wo sie wussten, hier haben wir genug Geld. Also, was ja aber auch so im Genrefilm oft eher ein Pro-Argument ist. Natürlich dachte ich auch, okay, das ist schon alles geil, eklig, geil, brutal. Und ich bin auch, das merke ich oft, weiß gar nicht, wie man das formuliert, mir ist gar nicht so wichtig zu sehen, wie es passiert, sondern eher so, was passiert ist. Also ich bin so in Serienkiller-Filmen immer großer Fan. Ich muss nicht die Taten des Killers sehen, so live,
aber die
wie das Opfer leidet, aber diese Auswirkungen.
Ja.
Also das ist halt auch noch genug, irgendwie das Opfer voyeuristisch ausschlachten, aber das Leiden wird halt nicht so ausgeschlachtet, weil dieses Leiden und Angst zeigen als Entertainment-Faktor, das gibt mir oft wenig.
Nee, bin ich auch dabei. Also ich brauch, gib mir keine drei Hostels, aber gib mir einen sowas.
Genau. Setz eine Familie um den Tisch, die ausgeblutet werden und die Hände sind zum Beten zusammengefaltet, aber zeigt mir nicht, wie es passiert.
Genau, ist wirklich so. Ja, weil das finde ich halt spannend, weil dann passiert wieder die Hälfte nur im Kopf, was eh mal effektiver ist.
Ja.
Sondern du siehst, du kannst halt nur mutmaßen, was ist denn das für ein Irrer, der sowas macht. Und auch übrigens seine Maske. Ich war erst so, okay, das ist ja richtig billig, aber irgendwie fand ich sie.
Ja, aber als sie in Aktion, mega.
Mit der Webcam, ne, so auch da.
Ja.
Also genau, als sie dann vom Nahen war ich schon so, okay, die ist schon irgendwie arschcreepy, weil die auch so.
Die ist creepy, ja.
So
das musste ich hier und bei Milk and Cereal, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, wo die Maske ja auch einfach nur so ein, ja, wie so eine Plastikgesicht ist oder so, wo ich aber auch denke, auch effektiv und creepy irgendwie. Und hier auch mit diesen komisch verzogenen Augen.
Ja, fand ich auch.
Die auch quasi dieses Symbol auch nach. Dings, also diese Lore, die hier aufgebaut wird, die ist nicht super sophisticated, aber sehr stringent umgesetzt und dadurch halt auch echt glaubwürdig. Also man glaubt schon, dass der Typ da so wirklich dran geglaubt hat.
So reindickt, ja, voll.
Ja.
Ja, genau, meine ich ja, genau, habe ich auch gesagt, ist ja, es ist nicht sonderlich komplex, nicht sonderlich clever, aber es ist schlüssig durchgezogen und ja.
Ja, glaub, ist also, halt ein guter Festivalfilm auch. Also das ja, ist halt so ja. ein so ein Guilty Pleasure-Ding auf dem Fantasy-Filmfest abends um 11 am Samstag.
Ja, also ich, ja, wenn man da wirklich keine Berührungsängste, in Anführungszeichen, diesem True-Crime-Format hat. Hm. Aber wie gesagt, für mich ist es eigentlich ein Vorteil, dass es alles fake ist. Du musst dir keine, du musst dir halt keine moralischen Bedenken irgendwie stellen, weil es ist ja. halt alles erfunden, das ist ein Film so. Von daher,
ja.
das funktioniert, glaube ich.
Ja, und das macht es halt teilweise, also wenn man, wenn jemand sagt, das ist völlig geschmacklos, kann ich halt nichts entgegnen. Dann ist das halt so, aber ja. dann guck's halt nicht. Ja. Also das ist ja auch, der Film versucht einen ja auch gar nicht irgendwas vorzumachen. Das ist nach 5 Minuten klar, wenn man das geschmacklos findet oder irgendwie auch Fake-Documentaries sich denkt, ey, was soll das denn? Es wird doch trotzdem der Täter hier zelebriert und abgefeiert. Die Opfer kommen wieder zu kurz. Dann ist es halt nichts
ja,
für einen.
Ja, absolut, fair enough. Aber genauso ja. macht der Film halt nicht irgendwie ein großes Buhai am Anfang von wegen, das hier sind die Waren. Also die Machart spricht für sich. Aber er ja. behauptet nicht auf 8 Texttafeln, dass es wirklich passiert und da und hier. So. Das macht er gar nicht erst auf, weil der Film auch weiß,
ja, also er hat so, die auf Englisch auch so lustig klingt. Das ist the most unreported crime.
Ja, ja, ja.
Das so irgendwie. Genau, ja. Aber das wurde so oft nicht berichtet. Also über 1 Million Leute haben dann nicht gesagt, da ist was. Also klingt halt auf Englisch nur witzig.
Ja, ich irgendwie. Weiß. Und du hast ja. ja dann trotzdem auch später so ein paar Nachrichtensendungen und so, ne? Also ja.
Die auch super, also es sieht super authentisch dann auch das aus, in dieser ja, ganzen
das
Fake.
Aber es stimmt halt ja. auch nicht, dass nicht darüber berichtet wurde. Das ist halt, also.
Ja, ja, stimmt. Ach, ja. stimmt, ja. Es gibt ja diese, ja, ja, gut, da fällt einiges auseinander. Und ich fand einen Gag mega witzig, der den Film halt ein bisschen die Atmosphäre gekostet hat, wo er dann diese CD mit den Aufnahmen, wie das eine Opfer stirbt, an die Polizei schickt und dann steht dann so drauf, please play me und sicherstellen, dass der Media Player auf Version 12.5 geupdatet wird.
Ja, stimmt, vorher. Ja, ja.
Das war auch, also, funny irgendwie.
Voll, auch so richtig unnötig, ja.
Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich war das auch so nicht intendiert funny, weil sie auch die Polizisten dann manchmal so irgendwie dieses, also auch so fast so wie dieses, oh, das hat sicherlich wehgetan. Und dann sieht man, die Person hat keine Arme mehr. Also auf ja. dem Level kommen so 2, 3 Aussagen, wo man so denkt, also ich habe auch ein paar Mal so wie nennt man das denn, so aufgekrunzt irgendwie, weil was gesagt wurde. Aber ich war echt super unterhalten. Und dann kommen wir doch gleich mal zum nächsten Film, ob wir da auch super unterhalten waren.
Da bin ich sehr gespannt, tatsächlich, mhm. wie du es fandest. Ja, der nächste Film, ja, wie gesagt, also nochmal Strange Harvest, wie gesagt, ist im US-Streaming. Wir werden euch weiter auf dem Laufen halten. Deutsche Verfügbarkeit bisher ist noch nicht absehbar. Ich habe noch nichts gehört, noch nichts gesehen. Ob er einen Verleih schon hat, ich glaube nicht, mein Stand jetzt. Wenn er irgendwo auftaucht, wenn wir was hören, dann werden wir es euch vermelden. Packt ihn euch auf jeden Fall auf die Watchlist.
Werbung.
Tino, du quälst uns ja alle 2 Wochen immer in unserem Quizformat mit harten Fragen und deutschen Filmtiteln. Aber ich habe gehört, du hast noch etwas gefunden, was viel schlimmer ist als das.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie du in letzter Zeit geschlafen hast, aber wenn du nach dem Aufstehen nicht weißt, ob du jetzt einen 6-stündigen Bellatar-Film geschaut oder im Bett gelegen hast, dann ist das wohl der wahre Albtraum.
Ja, da kann ich zum Glück überhaupt nicht mitreden, denn ich schlafe seit tatsächlich 3 Jahren schon auf einer Emma-Matratze und das kann ich dir und euch da draußen auch echt nur empfehlen. Beispielsweise auf der Emma Elite AirGrid Comfort Plus Matratze. Die sorgt nämlich durch maximale Druckentlastung für ein schwereloses Schlafgefühl und ein ideales Schlafklima. Das Gel-Grid-Material passt sich ergonomisch eurer Körperform an und macht die Matratze zusammen mit der Thermoregulierung besonders atmungsaktiv. Auch ist sie allergenreduzierend. Und aktuell im Herbst-Sale erhaltet ihr die Emma Elite AirGrid Comfort Plus mit 50% Rabatt. Bei Emma könnt ihr zudem 100 Nächte Probe schlafen. Der Versand ist kostenlos und falls euch die Matratze doch nicht überzeugen sollte, wird sie ebenso kostenfrei wieder abgeholt. Im Emma Herbst-Sale gibt es auch viele weitere Produkte wie Kissen, Decken, Topper, rund um guten Schlaf und es gibt im Sale jetzt bis zu 50% Rabatt. Und dank einem coolen Deal könnt ihr nochmal 5% on top sparen, wenn ihr unseren Aktionscode Geschehen beim Checkout nutzt, also wie in Genre Geschehen, einfach Geschehen. Den Link zum Sale selbst findet ihr auch in unseren Shownotes sowie den Code.
Das ist ja mega nice. Die nehme ich mir künftig dann mit auch auf Filmfestivals. Dann können wir nämlich die Filmnächte zwischen 1 und 6 Uhr morgens auch nichts mehr anhaben.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Der nächste Film ist der neue Film mit Dev Patel. Denn das hat mich natürlich hellhörig werden lassen. Ich hatte ihn auch schon auf der Watchlist, weil ich den Trailer auch ganz spannend fand. Er heißt Rabbit Trap und ist von Bryn Cheney gedreht. Und es geht um Folgendes. Als eine Musikerin und ihr Ehemann in ein abgelegenes Haus in Wales ziehen, erschüttert ihre Musik die alte Folklore-Magie der Region und bringt ein namenloses Kind an ihre Tür, das entschlossen ist, in ihr Leben einzudringen. Ja, und das ist, wie der Name schon sagt, ein Folk-Horror-Film, der gar nicht mal Überlänge hat, aber sich für mich länger anfühlte als so mancher Film mit Überlänge. Aber fang doch gerne mal an, Tino. Wie hat dir denn Rabbit Trap gefallen?
Also ich habe da vieles gefunden, was ich respektieren kann. Auch so diesen Mut, Bilder länger als nötig stehen zu lassen. Weil auch ich fand, der hat sich schon, also er hat sich nicht gezogen. Der Film weiß schon, was er machen will und was für eine Atmosphäre er aufbauen will. Aber das ist auch so ein Film, der hätte mir im Kino deutlich besser gefallen.
Wahrscheinlich, weil
es, wie ich gesagt habe, hier ist vieles zu respektieren. Aber es ist auch wieder dieses Ding, würde es als Kurzfilm funktionieren? Vermutlich ja. Ist es bis so 10 Minuten vor Ende schon relativ originell, dreht dann aber doch wieder in so eine Richtung ab, die wir im aktuellen Horrorfilm halt schon sehr, sehr oft gesehen haben. Mhm. Und auch da bin ich völlig fein mit, wenn es irgendwie geil oder anders inszeniert wird, aber der Film bröckelt gegen Ende dann halt leider auch ein bisschen weg. Also die ersten 20 Minuten, beziehungsweise bis das Kind auftaucht, dachte ich, das ist ja mega geil. Ich darf nicht auf André hören, wenn er sagt, er findet irgendwas ein bisschen zäh. Weil der Film spielt halt auch 1976 und die wollen halt so ein experimentelles Musikalbum aufnehmen und sind halt so von elektronischer Musik und analogen Synthesizern fasziniert. Ja. Und das finde ich halt ein cooles Setting, dass quasi in einer Zeit, wo der Markt noch nicht übersättigt war von sowas, sondern wo noch wirklich das Pionierarbeit war, die mit diesen Instrumenten arbeiten wollen, beziehungsweise mit diesen Geräten und auch im Wald so Geräusche aufnehmen. Weil ich bin schon so ein Sucker für Filme, die mit Sound arbeiten. Also ich mag diesen Block Island Sound super
absolut,
gern.
Ja. Und der Sound, und das Sounddesign hier ist auch super. Das,
und das ist halt geil. Aber dann kommt dieses Kind und dann merkt man so, okay, ein Paar, wo der eine Albträume hat und die Frau seltsam rumdruckst bei vielen Themen. Und dann kommt noch so ein Kind. Was könnte hier wohl so los sein? Haben die irgendwelche Traumata? Ist da irgendwas mal gewesen? Und auch das ist ja völlig fein, wenn das irgendwie erforscht wird. Aber dann dreht sich der Film so irgendwie eine halbe Stunde auf der Stelle, dann kriegt man irgendwie so mit, das Kind ist so ein walisisches Feenwesen, ich versuch's mal auszusprechen, ein Tylwyth-Tek und ist halt so, wird so ein bisschen der Empfindelkind, was eigentlich auch nur Liebe und Akzeptanz sucht, aber natürlich dann auch die dunklen Traumata der beiden hervorkehrt und dann versuchen sie halt diese akustischen Phänomene zu erforschen, dann laufen dann noch im Wald die ganze Zeit rum, nehmen diese Geräusche auf und das funktioniert auch immer wieder gut, aber es wiederholt sich halt. Und das ähnliche Problem hatte ich auch bei Good Boy, dass immer wieder dieselbe Sequenz wiederholt wird. Also die Handlung kommt nicht voran, was ich auch nicht so schlimm finde, wenn halt das, was da passiert, interessant ist oder mich genug abholt. Aber hier dachte ich so, okay, du könntest in der Mitte 2-3 Mal dieselbe Sequenz rausnehmen und es würde den Film nicht wirklich was fehlen. Und dann dreht der Film gegen Ende schon auch irgendwie ab, bleibt aber weiterhin so entschleunigt, weil sie dann mit diesem Kind so zusammenleben und die Wohnung auch immer mehr strange aussieht. Also das fand ich irgendwie
mehr,
ganz geil.
Immer mehr zu Last of Us wird.
Ja, immer mehr zu so einer Last of Us-Sache, immer mehr zum Wald. Und dann haben sie dann irgendwann die Erkenntnis, hier, vielleicht sollten wir mal miteinander reden, Abspann. Und das ist mir halt immer so ein bisschen dieses, das ist so immer meine größte Angst bei Filmen, wenn ich so denke, ey, wenn die Leute einfach mal am Anfang des Films kurz miteinander reden würden, und die sind halt ein Paar. Wir sind halt ein Paar und da sind aber Sachen dann, also die Traumata sind schlussendlich Dinge, wo ich schon verstehe, dass man da nicht unbedingt drüber redet, aber es gibt auch wenig Gründe, das vor seinem Partner geheim zu halten. Also es sind auch keine Traumata, die Beziehung direkt betreffen, sondern die einzelne Person. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, ich gucke in einem Paar zu, was sich angeblich liebt und vielleicht machen sie das auch und vielleicht sind sie einfach nur unfähig zu kommunizieren. Was ich auch wieder schön finde in einem Film, der so viel über Akustik und Ton und irgendwie, wie man Sachen wahrnimmt, wie man Töne wahrnimmt, so philosophiert. Aber dann denke ich mir so,
ist,
okay.
Das ist ja eindeutig, ne? So in der Musik funktionieren sie perfekt zusammen. Er weiß genau, was er für Töne für sie aufnehmen muss. Das klappt alles, aber reden miteinander können sie nicht, genau.
Ja, genau.
Dazu kommt halt natürlich eine klare Ökobotschaft. Du hast dann noch das Thema, ja, so von wegen Mutter Natur schenkt euch quasi ein Kind, Zwinker, Zwonker. Mhm. Und das Kind bringt ja dann eben auch natürlich die Werte mit. Dann hast du diese Szene mit diesem Hasen, wo er einen Hasen fängt, deswegen ja Rabbit Trap. Ne? Mhm. Und dann liegt der Hase dann da irgendwann mal irgendwie halb schon verschimmelt in der Küche und das Kind fragt so, was ist mit dem Hasen? Und er sagt ja so, ja, ich hab nicht gehäutet bekommen und dann wollte ich Musik machen, hab ich's vergessen. Dann ist das Kind natürlich mega sauer, weil das Kind verkörpert ja die Natur, Mutter Natur, und sagt dann, schreit ihn ja an von wegen, ne, wenn ich dir hier quasi eine Gabe der Natur gebe, dann behandle sie mit Respekt. So, das Thema ist da komplett drin, diese ganze, der Naturrespekt zollen kommt da noch mit rein im Unterton. Und ey, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also diese experimentelle Musik, Pionierarbeit von mir aus, ist das. Aber wenn ich Mutter Natur wäre und ich würde da den ganzen Tag von irgendwo im Outback von der Mucke da genervt werden. Da würde ich aber auch right gehen, also ganz im Ernst. Nee, Spaß beiseite. Der hatte echt Ansätze. Ich fand auch das Kind am Anfang, wenn das erstmal nur da ist, du nicht genau weißt, was ist jetzt hier los, dass dann auch halt so eklig wird, wenn es sich abgestoßen fühlt, weil die natürlich dann irgendwann mal sagen, ey, du kannst hier nicht 24/7 abhängen, so quasi. Mhm. Und die Mutter dann da irgendwie einfordert, an die Tür schlägt die ganze Zeit, einfach nur random irgendwo plötzlich irgendwie vorm Fenster steht. Da gab es auch so ein paar creepy Shots und so. Also da gibt es auch im Ansatz ein paar schöne Dinge irgendwie. Ja, alles andere hast du quasi aber gesagt. Aber sobald es dann in den Plot reingeht, es ist alles so verwässert und es ist halt irgendwie einerseits total klar, worauf es hinausläuft, weil der Film da ja auch gar keinen Hehl irgendwie draus macht. Von der Minute 1 an nicht. Also weiß irgendwie, wo es hergeht. Er versucht es dann alles irgendwie mit ein bisschen Bildern, die ja, wie gesagt, auch an sich ganz gut aussehen. Der Film ist schön geschossen. Ist halt sehr entsättigt von den Farben her, aber es passt auch ganz gut. Aber diese ganze Überwucherung der Natur, die Natur holt sich quasi da dieses Haus zurück. Das ist alles gut eingefangen, aber es ist halt so obvious, was Phase ist die ganze Zeit. Und nur dann irgendwie die Bilder haben mich dann einfach auch dann, die haben mir nicht gereicht. Also dafür war es irgendwie dann zu wenig, zu dünn. Und wie gesagt, nein, der Film ist jetzt nicht langatmig, aber er ist halt, wie du sagst, er ist bewusst natürlich sehr stoisch, mit Ruhe inszeniert. Er will zwar Atmosphäre aufbauen, aber alles mit Ruhe, mit Bedacht. Und irgendwann, wie du sagst, auch im Mittelteil, es wird super redundant. Und da hat mich dann wirklich ab der Hälfte, hat er mich wirklich krass verloren, also wirklich verloren. Mhm. Weil ich mir dachte, ey du, ich weiß doch, worauf es hinausläuft. Es ist doch absolut klar. Was willst du mir jetzt hier erzählen? Und wie du sagst, dann kommst du ans Ende und ja, er dreht dann nochmal auf, du hast dann auch am Ende nochmal ein, zwei echt schöne Shots und so weiter. Aber dann bist du so, dann kriegst du halt den Reveal und dann bist du so, ja echt jetzt, das war's? Mhm. Das war wieder so ein Film, wo der Abspann lief und ich war so, nicht dein Ernst jetzt so.
Ja, gerade weil auch dieses, also einerseits weiß man genau, worauf es hinausläuft, aber dann hat man immer auch so diese Hoffnung, weil sie ja dann auch auf dem Band, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann so, who is this? Und dann irgendwie the oldest of gods. The
oldest of gods, sagte
er. Ja, wo man so denkt, okay, krass, jetzt geht's auch wieder ans Eingemachte. Ja. Und am Ende ist es doch nur wieder so ein Relationship-Drama.
Ja, genau. Also die Oldest of Gods ist für mich halt quasi Mutter Natur, so dem Motto. So Gaia, ja, genau. Gaia, whatever. Ja. Wir hatten ja den Gaia-Film ja auch da erst, der auch so boring.
Genau, den ich ja auch super mochte. Also mochtet ihr den ja nicht so, aber den fand ich zum Beispiel auch
gut. Ich muss sagen, den fand ich besser als das hier, weil der hatte zumindest ein paar kreative Ideen und hat nicht sofort irgendwie alles verraten, was er irgendwie erzählen will. Aber ja, genau in die Richtung geht das ja hier. The Mother of the Oldest of Gods und du bist so, okay, krass, da passiert jetzt was. Und dann wird das mit einer Sekunde wieder alles fallen gelassen und du hast dieses Symbolbild, redet miteinander. Ende. So, hä?
Ja.
Echt, das ist jetzt wirklich alles, das ist dein Trick so, das ist dein großer Moment. Das fand ich schon wirklich nicht nur erschreckend, sondern fast schon frech wenig.
Gerade auch so, weil das, was er ihr dann zu erzählen hat, ja auch irgendwas ist, was, wo ich nicht verstehe, warum er sich dafür so schämt oder warum das so eine Issue ist. Also natürlich ist es ein Trauma, deswegen wäre es ja kein Trauma, aber ja. Es ist halt so, wo ich so denke, puh, aber dann ist eure Beziehung halt trotzdem nicht geil. Also deswegen.
Ja, nee, hey, voll. Es ist schon sehr herkonstruiert, warum sie diese Probleme so an beiden Fronten so verhärtet irgendwie haben. Das ist schon so sehr hininstalliert, damit das so funktioniert, fand ich halt. Und ich meine, der Film ist halt sehr klein, weil du hast nur diese drei Figuren. Du hast halt das Paar plus das Kind, that's it. Deswegen ist es ein sehr, sehr kleiner Film. Was auch per se völlig okay ist. Das kannst du ja auch im kleinen Rahmen erzählen. Aber es war mir zu konstruiert. Das war mir zu, ja, wie gesagt, wie so ein Mosaikmuster hingelegt. Das muss jetzt so funktionieren. Die beiden müssen jetzt genau diese Probleme haben, auch wenn sie vielleicht nicht im Kontext nicht ganz schlüssig sind oder das nicht auch anders lösbar, ganz klar anders lösbar wäre. Aber es muss jetzt so sein, damit wir halt einen Aufhänger haben, um diesen Twist und diese ganze Konfrontation in Gang zu bringen. Das war echt ein bisschen cheap. Und dann halt, wie gesagt, auch sehr wenig. Und das Ding ist halt, ich bin auch da. Ich wäre nicht böse, wenn der Film mich irgendwie mit den Figuren so richtig krass mitgenommen hätte, wenn ich da investiert gewesen wäre. Aber auch das haben sie für mich nicht geschafft. Ich finde die beiden auch nicht so zugänglich als Paar.
Nee,
oder
gar nicht. Ja, eben, weil sie halt
auch keinen Vibe gespürt gar nicht. Irgendwie.
Also das geht mir oft so, dass ich auch so denke, ja, okay, da sind zwei Schauspieler, die Beziehung spielen, aber so eine glaubwürdige Beziehung habe ich ja auch nicht empfunden irgendwie. Also sie wirkten immer so distanziert, was ja im Laufe des Films irgendwie auch Sinn ergibt. Aber dann denkt man auch so, ja, ihr seid nicht die einzigen Menschen auf der Welt. Vielleicht müsst ihr dann auch mal erkennen, hey, vielleicht habt ihr euch verändert in eurem Leben oder vielleicht sind die Gefühle nicht mehr da.
Ich glaube, deswegen sind sie dann nach Wales ins Outback gezogen, damit sie dieses Gefühl haben,
ja,
sie wären die einzigen Menschen.
Ja,
um die
Beziehung auch mal zu retten. Ja, aber ich fand das Kind leider auch nicht wirklich gut gespielt, bis auf einige Sequenzen. Also was halt bleibt, ist, dass der Film handwerklich super ist.
Das Kind fand ich eigentlich ganz gut besetzt, weil irgendwie hat die mir so, ich weiß nicht, so Border-Vibes gegeben. Ich konnte die nicht, die ist ganz gut, weil die so ungreifbar war. Ich wusste ganze Zeit nicht so, wohin mit der. Das fand ich also von der Besetzung her gar nicht schlecht. Aber das Kind ist halt, wie gesagt, das ist eine einzige Metapher. Das Kind ist ja wirklich nur eine Zündschnur, ein Indikator, damit bei den beiden halt was losbricht so.
Ja, und dafür finde ich es halt zu menschlich wieder. Also, dass das eine Metapher für irgendwas ist, aber gleichzeitig ist es auch einfach ein nervtötendes Kind mit einem Anorak. Das weiß ich. Also, es ist so, das fällt mir schwer, das so vorbehaltlos zu akzeptieren alles.
Ja, ey, ich finde, das ist ein Film, der ist ganz schwer zu empfehlen. Gibt's Leute, bei denen der zünden wird? Ich glaube schon. Und gerade wenn man
auch so gerade im Kino noch so.
Ich glaube, dass er auf der Leinwand besser wirkt. Die Frage ist, das Ding ist wieder, der wird niemals ins Kino kommen. Never ever. Nee. Zumindest nicht regulär.
Wir werden ihn mit Sicherheit auf dem Fantasy Filmfest nächstes Jahr.
Ja, das wahrscheinlich auf den White Nights dann. Ja, aber so. Das ist halt so ein Film, der auf so Kammerspiele steht und halt auch wie gesagt auch so Folk-Geschichten mag. Da steckt schon was drin. Ich glaube schon, dass man da Zugang finden kann. Aber jeder, der auch schon bei der Thematik schon mehrere Filme gesehen hat aus dem Subgenre, wie gesagt, der wird halt sofort wissen, wo der Hase langläuft, wortwörtlich. Da wird nichts Überraschendes drin sein und ihr werdet halt am Ende, damit müsst ihr auch rechnen, auch wenn euch der Rest vielleicht sogar gefällt, auch von den Bildern her, von der Spielart, whatever, von der Musik, wie gesagt, Sounddesign ist Hammer. Ihr werdet am Ende euch denken, what the fuck, ist das euer Ernst, das war's jetzt. Das ist, also das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil das Ende ist einfach so Sack Kartoffeln fallen gelassen, so, hä, das, wie, Ende.
Ja, und das fand ich irgendwie,
also ein bisschen Enttäuschung ist da fast mit vorprogrammiert, so ein bisschen.
Ja. Ich mochte das halt schon irgendwie sehr gern, dass das so reduziert ist und so banal oder halt so minimalistisch gehalten, aber das macht den Film halt trotzdem nicht stärker oder so. Also ich denke so Hut ab, wo ich mir aber gleichzeitig auch denke, ja, puh, aber ey, das war's jetzt. Also angenehm bodenständig, aber ich gucke halt keinen Folk-Horror, um dann am Ende zu sagen, das war ja angenehm bodenständig.
Ja, genau.
Also das ist halt so ein
und
bisschen
dafür,
das
und dafür war der Rest halt, wie gesagt, auch einfach dann doch wieder auch zu, in Anführungszeichen, boring oder zu ohne Highlights gesetzt.
Ja.
Dass ich jetzt denke, okay, mit diesem abgespeckten Ende kann ich dann noch leben. Aber da hat für mich der große Knall nochmal gefehlt, damit ich doch nochmal irgendwie sage, okay. Zumindest krasses Ende oder so.
Ja, aber vielleicht kann Daniel ja ein Double-Feature mit dem und Hello Road machen. Weil da war es ja auch mit. Ich glaube, da war es nicht walisische Folklore, aber da waren ja auch so Folklore-Elemente drin, beziehungsweise aus diesem, ich weiß halt nicht mehr, welches Land es war, aber halt auch so nicht keltische Folklore wie hier, aber es war dann auch so, wo man so denkt, ja, okay, da kann ich jetzt was reininterpretieren, aber es muss ja auch irgendwie universell funktionieren.
Ja, und da, ja, naja. Aber bei Hello Road, so egal wie man das Ende dann jetzt findet, da hat für mich halt der Rest genug funktioniert, wo ich mir dann gesagt habe, ja, okay,
naja.
Da kann ich das Ende aber trotzdem, auch wenn es jetzt nicht 100% wie rund ist, aber noch irgendwie hinnehmen. Hier finde ich, ist es halt andersrum. Du hast halt weder einen super runden Film und dann noch dieses, ja, sehr uneffektive Ende. Das ist irgendwie alles ein bisschen wenig. Aber ja,
eben deswegen, also technisch war ich hier voll abgeholt. Also ich fand, visuell war da teilweise super starke Bilder drin.
Alles gut.
Aber es hat nicht gereicht, beziehungsweise provoziert das irgendwann dann auch, wenn man so denkt, ey, ihr habt es doch erkennbar in allen Departments drauf. Warum ist das Drehbuch wieder da, wo es schwächelt?
Ja. Ja.
Also ja oft so, dass man ganz oft im Genrefilm, also man hat ja noch nie gesagt, geiles Drehbuch, aber das Production Design, also die Spinnweben sehen ja scheiße aus. Man sagt halt immer, ey, es sieht alles mega geil aus, und dann denkt man so, wenn das Drehbuch bloß ein bisschen stärker gewesen wäre. Und das ist hier auch wieder ein bisschen der Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr schade. Aber ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass der einen anderen Abnehmer finden wird. Mal schauen, wann und wie er den Weg auch zu uns finden wird. Auch hier ist aktuell nur im US-Streaming zu haben. Aber ich bin da bei Tino, wahrscheinlich werden wir ihn tatsächlich, könnte ich mir vorstellen, das ist so ein Film, FFF, White Nights, Anfang des Jahres.
Also ein Sieges läuft da auch, und ansonsten ist er jetzt auf Apple TV US draußen.
Ja.
Also glaube ich, er findet seinen Weg auch, gerade wegen Dev Patel. Also das ist, glaube ich.
Genau, der hat zumindest ja noch, der Name zieht dann noch ein bisschen, ja. Ja, und damit kommen wir auch zu unserem letzten Film heute. Ein Film, den könnten doch einige von euch vielleicht schon gesehen haben, wenn ihr auf dem Fantasy-Filmfest im letzten Jahr, ne? Wart.
Letztes Jahr, ja.
Denn dort lief er schon. Der ist nämlich jetzt bei uns auf Blu-ray raus, seit Ende September. Und die Rede ist von The Wailing. Und zwar nicht der 2016er, sondern eben von letztem Jahr, ein französischer Film. Wie heißt er nochmal auf Deutsch, Tino? Das ist vorhin
nicht zu verwechseln mit The Wailing, die Besessenen.
Genau.
Sondern das ist jetzt The Wailing, der Tod hat viele Gesichter.
Der Tod hat viele Gesichter, genau.
Ja.
Von letztem Jahr, wie gesagt, Regisseur Pedro Martinez Salero gedreht. Und es geht um Folgendes. Andrea, die auf der Suche nach ihrer leiblichen Familie ist, fühlt sich von einer unsichtbaren Bedrohung verfolgt. Andere Frauen vor ihnen haben das gleiche Schicksal erlitten. 20 Jahre zuvor auf der anderen Seite der Welt versucht Camille, die von Marie fasziniert ist, sie vor einer Bedrohung zu warnen, die über ihr schwebt. Ich habe eben Französisch gesagt, Quatsch, ist Spanisch, das ist, ne?
Ja.
Genau, ein spanischer Film, nicht Französisch. Ja, ein Film, den ich auf der Watchlist hatte, den ich letztes Jahr auf dem FF verpasst habe und jetzt deswegen sehr gespannt war, ihn mal nachzuholen. Und ja, ich fange gleich mal an.
Ich will nur kurz, also argentinisch, ja. Französisch, Spanisch, aber es wird Spanisch gesprochen.
Okay, ist eine Koproduktion, genau.
Koproduktion,
ja. Okay. Aber ja.
Und spielt ja auch in Spanien und Argentinien.
Genau. Ja. Und Cars ist ja auch Spanisch.
Mhm. Ja.
Ja, ich hatte schon gehört, dass er halt im Vorfeld, dass er leichte so It Follows-Vibes haben soll. Deswegen war ich halt sehr mal gespannt, in welche Richtung das geht. Und ja, muss sagen, The Wailing hat dann auch deutlich mehr wieder meine Sweet Spots, die dann, es war eine gute Reihenfolge. Das war so, Strange Harvest hat sie alle getroffen. Mhm. Rabbit Trap hat dann an allen einmal vorbeigeschossen. Und The Wailing hat dann so doch wieder so 60% der Spots getroffen.
Mhm.
Ich fand, es war ein sehr, sehr guter Film, der sehr clever ist in vielen Momenten, der eine gute Grundidee hat und den ich vor allem mal aufgrund der Erzählstruktur mal wieder ein bisschen frischer fand, weil er was ein bisschen anders macht, aber ohne das zu forcieren und ohne dabei auch irgendwie zu kompliziert zu werden. Es geht halt quasi um eine Bedrohung, die über mehrere Zeitepochen mit verschiedenen Figuren spielt. Man hat halt quasi so drei Hauptfiguren, zu denen man eben diverse Episoden sieht, die aber so ineinander reinfließen. Und das fand ich sehr, sehr spannend aufgezogen und wie gesagt auch clever gelöst. Und diese Bedrohung, ja, wie kann man die umschreiben, ohne jetzt auch so groß zu spoilern? Es ist eine Art, ja, was Übernatürliches irgendwo, aber es ist eben auch hier, kann man gleich sagen, es ist eine Art Metapher. Denn der Film, mal ganz grob gesagt, behandelt so Themen wie häusliche Gewalt und so über generationsübergreifende Gewalt auch und generationsübergreifendes Traumata, das kann man so ein bisschen, glaube ich, beschreiben. Und das fand ich sehr clever gewählt. Und du hast dann trotzdem so typische Horrormomente, die sie dann wieder runterbrechen, damit es auch dann trotzdem für auch ein breiteres Publikum irgendwie effektiv funktioniert, ohne nur auf dieser Metaebene zu spielen. Nämlich, die betroffenen Frauen können diese Bedrohung quasi nur auf Videos sehen. Also sei es auf dem Smartphone, in der Kamera oder auf Videoaufzeichnung, auf der Videokamera. Und das ist jetzt nichts Neues, wird im Film, finde ich, aber durchs auch hier Sachen. Wir hatten eben vorhin hier schon so Desktop-Horror erwähnt. Mhm. Entweder halt in Calls, so Zoom-Calls oder eben auf dem Phone. Jemand nimmt ein Video auf für einen Freund, schickt das dem Freund rüber und dann kommt halt zurück so, hey, wer steht denn da bei dir im Hintergrund? So, ne? So mhm. kleine Momente, die mich aber gut gekriegt haben, weil das sind so Sachen wieder, wo du so kurz so, da kriegst du kurz Gänsehaut, ne? Und dann wird quasi geguckt, ja. Hä, was ist denn da auf dem Video und so. Das fand ich clever gelöst, war, ist eine schöne Bedrohung, Anführungszeichen, die gut für die Atmo für den Film funktioniert. Er nimmt sich aber auch, finde ich, genug Zeit, um Charakterentwicklung zu betreiben, weil er ja doch dann auch, es viel ja um so, darum geht, so wer, wo komme ich her? So wer, über Familie, Ergründung von, wer ist eigentlich meine Familie, wo komme ich her? Das ist ja so ein Thema, was sich eben durchzieht. Und das vermengt sich eben alles zu diesen zwei genannten Überthemen, sage ich mal. Ich fand den auf jeden Fall sehr effektiv.
Ich fand den auch richtig, richtig gut. Also mir hat das auch gefallen, wie er erzählt wird.
Ja.
Bin ein bisschen überrascht, dass in der deutschen Inhaltsangabe quasi schon, es ist jetzt kein Twist, aber es kam überraschend, dass der zwischen den Zeitebenen wechselt.
Ja.
Also das war
okay,
durchaus.
Ich hatte das vorher auch schon gelesen, also ja. Okay. Ja.
Aber wo ich so, also ich saß so drin und dachte so, krass, das
ja, okay.
hätte ich jetzt nicht,
gar nicht
kommen
weiß.
Sehen.
Ja, okay.
Und dadurch hat es sich auch sehr frisch angefühlt. Und ich hatte von dem schon gehört bei den Teacher Steve. Mhm. Und es gab nur ein Foto, das, was bei Letterboxd jetzt auch so das Aufmacherfoto ist, wo ich so dachte, ja, okay, ist halt so ein typisches Horrorfilmbild, wo eine Frau etwas unsicher irgendwo hinguckt. Hört mich jetzt nicht so mega an, dann war ich wegen diesem Titel auch. Also ich finde es immer strange, wenn Filme als internationalen Verleihtitel einen Filmtitel wählen, wo schon ein sehr guter Film zu existiert.
Mhm, ja.
Also das ist immer irgendwie bold, weil du ja auch immer zwangsläufig so, wir mussten jetzt auch sagen, wir meinen nicht den Wailing, sondern einen anderen Film.
Naja, und du tauchst und du ja bei allen ja, Suchbegriffen so, taucht ja immer erstmal der andere auf, weil der einfach ja auch relativ bekannt ist im Genre, ja.
Ja, deswegen, und das ist halt so, man versteht nach dem Film schon, warum er so genannt wird, aber gleichzeitig war ich halt jetzt nicht so hooked. Und dann kam aber so, wie so ein Lauffeuer, ey, der ist richtig gut, den müsst ihr unbedingt gucken. Und dann wollte ich mir Tickets holen, war alles sofort ausverkauft.
Ja, okay.
Und dann dachte ich so, ah, okay, vielleicht ist da irgendwas dran, aber in Sitges ist es halt auch so, dass natürlich, das Festival ist in Spanien und spanische Filme genießen da so ein bisschen, natürlich nochmal so ein bisschen anderen Ruf. So, aber man muss halt aufpassen, genau wie bei Berlinale, wenn da ein deutscher Film läuft, hat das nicht unbedingt was über die Qualität zu sagen. In Sieges, wenn da ein spanischer Film läuft, ich habe da auch schon Sachen aus Spanien gesehen, wo ich so dachte, was zur Hölle ist das?
Ja, das glaube ich.
Also so mehrere Filme, wo ich dann, das Programm verkauft die natürlich auch gut, und wo du so reingehst und dann denkst du, was habe ich denn hier gesehen? Dann denkst du so 2-3 Wochen, okay, bin ich hier der Irre oder nicht? Weil das Publikum halt trotzdem begeistert mitgeht, um halt so als Lokalpatriotismus das zu unterstützen. Und dann sieht man so 3 Wochen später, ah, der hat eine 1,7 auf Letterboxd, okay, ich bin vielleicht doch nicht irre. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, so ähnlich war es halt bei The Wailing auch. Und dann war ich halt so richtig heiß drauf, weil dann auch Leute gemeint haben, ey, es wäre der beste Horrorfilm gewesen, den sie da sehen. Und wir beklagen ja auch schon seit geraumer Zeit, dass auch auf diesen Genrefilmfestivals wenige Horrorfilme laufen.
Ja.
Oder wo Horrorelemente drin sind, aber wenig so Sachen wie zum Beispiel Oddity oder so.
Ja.
Und das, finde ich, kriegt nämlich Wailing super gut hin, behandelt gleichzeitig aber auch noch universelle Themen, die schon ziemlich krassen Impact haben, weil der auch so eine, auch wie It Follows so Threat wieder auslöst, dass man halt so denkt, ja, auch wenn ihr schafft, dieser Gefahr zu entgehen, ihr seid nur temporär in Sicherheit, eben weil es halt so schwer greifbar ist. Und es ist schon Metapher-Horror, aber das ist ja kein Trost, wenn die Metapher sich in was Weltlichem manifestiert.
Ja, absolut.
Also es hilft ja Leuten, wenn jetzt die Zombie-Apokalypse kommt und die Zombies klopfen jetzt an oder kratzen jetzt an eurer Zimmertür, hilft es euch ja auch nicht, wenn ihr wisst, ja, es ist auch Konsumkritik.
Ja.
Also die werden halt trotzdem euer scheiß Gehirn fressen. Und deswegen hilft das halt nicht zu wissen, ja, okay, so eine Metapher, aber die Metapher kann mich trotzdem töten.
Ja.
Bloß ist es
fand
ja
auch, ich
auch
clever,
die
dass sie trotzdem halt eine aktiv handelnde Bedrohung haben, die nicht nur einfach nur im Hintergrund wabert,
Ja, und für uns als Zuschauer, das ist ja eine Metapher für die Leute, da ist ja gelebte Realität oder erlebte Realität.
Ja, ja.
Und auch, wie clever das in diesem Haus, also es geht immer wieder um so ein Haus, wo man nicht so genau weiß, was los ist, aber man sieht schon, okay, da ist nichts Gutes los. Weil das mochte ich auch, dass es halt nicht so ein abgelegenes Spukhaus ist, sondern es ist halt so ein Hochhaus. Aber es wirkt
mit einer
trotzdem
Stadt halt.
So, Ja, ja, in der Stadt einfach. Es ist auch immer Sonnenschein oder so. Es ist schönes Wetter, es gibt nichts und du siehst das Haus und denkst, oh, unangenehm.
Und auch hier machen sie es dann wieder oft mit der Bedrohung über die Audiospur.
Ja.
Wenn sie an dem Haus dann immer vorbeigeht, ne, und so. Das fand ich auch,
ja,
das fand
genau.
ich auch
gut. Ja, genau. Und dann sind sie irgendwann in diesem Haus drin, auch super spooky. Und dieses, der Film kriegt auch dieses permanente oder Beobachtung stehen, permanent verletzlich sein. Also es gibt kaum Momente, wo man nicht denkt, der den Figuren passiert irgendwas oder sie werden erwischt bei dem, was sie gerade machen. Also es ist so eine große Anspannung die ganze Zeit da.
Ja, weil der Film auch relativ schnell klar macht, dass hier auch nicht zimperlich mit Hauptfiguren umgegangen wird, sag ich mal.
Ja. Ja, eben, das war halt
der
so,
wo ich dachte, halt, okay, krass. Der ist da sehr konsequent und deswegen bist du auch nicht die ganze Zeit so im Kopf auf Plot-Armor.
Ja.
Ja.
Ja, und als dann so diese Zeitebenen klar werden und du merkst halt so, dass das ist ja auch das, was ich bei S ziemlich gern mag, dass quasi dieses Monster alle 26 Jahre kommt und du weißt halt, okay, ich habe Ruhe, aber ich komme nie ganz von weg. Und hier macht's ja auch so einen Sprung von 20 Jahren, wo man so merkt, okay, das ist immer noch hier am Start.
Ja, ja, ja,
weil,
genau.
Weil die Lösung für das Problem halt auch nicht ersichtlich ist. Also es ist quasi nur, du kannst nur Schadensbegrenzung betreiben. Genau. Das mochte ich halt auch, diese Ausweglosigkeit, die hier immer so mitschwebt.
Ja, genau. Es ist halt auch kein Geisterhorror, wo du jetzt sagst, ja, wir brauchen jetzt irgendwie drei Hasenpfoten und einen Bannspruch und dann ist es halt besiegt, wie bei Conjuring und Co. Mhm. Sondern es ist einfach, die ist da, genau. Und du hast gar keine. Es gibt schon gefühlt eine Art Regelwerk, aber irgendwie auch nicht. Also die Figuren haben keine Möglichkeit zu durchschauen, wie das funktioniert. Sie wissen einfach nur, die Bedrohung ist da, sie können ihr quasi entgegentreten, aber es gibt keine Formel dafür, das irgendwie zu besiegen. Ja.
Ja. Und deswegen kam das Ende für mich auch ziemlich überraschend. Mhm. Also es findet so ein Dialog statt, man denkt so, ah, okay. Und dann merkt man so, oh, okay.
Ja.
Und also es ist jetzt nicht so ein krasses Twist-Ende, nee, aber es war dann nicht, so, wo ich so dachte, ach, vorbei, strange, und dann so, ah, okay.
Das endet nämlich auch relativ unspektakulär, eigentlich auch wie bei Rabbit Trap, relativ gesättigt, aber dieser Dialog reicht schon und trotzdem halt, also du gehst da trotzdem jetzt nicht raus, wie hier das war's, sondern du kannst dann richtig, dein Gehirn klickt dann so ein Rattert, du bist so, ah, scheiße, so, ja, okay.
Ja, genau, man ist dann so, oh, okay.
Ja, ja.
Das ist nice, also richtig, richtig gut.
Ja.
Den finde ich sehr, sehr empfehlenswert. Will auch sehen, was die Beteiligten da noch machen. Also das war echt eine sehr positive
Die drei Hauptdarstellerinnen auch super. Die erste fand ich richtig absolut gut. Und die letzte fand ich auch krass.
Mhm.
Das ist gar nicht genau. Ja. Ich glaube, die Malena Via heißt sie, glaube ich.
Ja, das andere ist ja Esther Exposito.
Das ist die der ersten. Das ist die.
Ja, ja, das ist die ist auch so ein Sitches-Stammgast. Die ist jedes Jahr gefühlt da.
Ja, genau. Ja, die war auch super, genau. Aber alle drei super, ja.
Ja.
Auch die Szene, ohne Spoiler, aber die Szene, wo die beiden dann die letzten beiden Damen, wo die zusammen bei ihr da im Zimmer sind mit der Videokamera.
Mhm, ja.
Richtig krasse Szene einfach.
Richtig stark.
Super unangenehm, ja. Deswegen, also der macht sehr überraschende Sachen, der macht sehr, sehr harte und konsequente Sachen. Und wie gesagt, hat man dann einmal auch dieses Überthema gecheckt und dann auch das Finale und so. Wirklich super unangenehm, super spooky. Und wie gesagt, der schafft es halt vor allem, trotz eben so einer Metageschichte und ein bisschen elevated zu sein, trotzdem aber auch echt einen Horror zu erzeugen und nimmt sich da nicht nur raus und sagt, ey, ihr müsst das hier alles verstehen, sondern es gibt einfach ganz normal echt einen Horror und das funktioniert wirklich beides zusammen sehr, sehr gut. Also von mir auch, kann ich echt nur empfehlen. Also die Blu-ray ist jetzt raus, gibt es auch digital in Deutschland jetzt. Wer den nicht
und
gesehen
das ist so,
hat,
also
den solltet ihr euch reinziehen, ja.
Am 26. September erschienen, aber es war mehr oder weniger Zufall, dass wir jetzt drüber sprechen wollen. Also wir haben nicht anlässlich des Releases. Also da Lighthouse Entertainment und Co. haut uns mit Spam-Mails voll. Wir wollen ja auch über sowas berichten, weil der ist jetzt irgendwie einfach rausgekommen.
Ja, wir haben ihn eigentlich nur besprochen, weil wir ihn noch offen hatten. Also weil wir letztens gemerkt haben, wir haben halt noch nicht drüber geredet. Genau, aber dass der jetzt gerade rausgekommen ist, haben wir jetzt gerade erst in der Vorbereitung quasi gesehen. Also ja, da haben wir entweder ein Newsletter verpasst oder er wird nicht genug kommuniziert.
Ja, und wir wollen ja nicht, dass so ein Film jetzt aktuell bei 2,9 auf Amazon steht.
Ja, das wäre dramatisch.
Weil wie die eine Review sagt, langweilig.
Ja. Der wollte, glaube ich, eigentlich Rabbit Trap. Hat sich verklickt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ja, gut. Aber ja, jedenfalls, guckt den bitte. Der ist es auf jeden Fall wert. Wirklich ein guter Film. Können wir, glaube ich, beide nur empfehlen. Ja, da haben wir auch gute Mischung gehabt heute auf jeden Fall. So zweimal auf jeden Fall fette Daumen hoch. einmal mit einer, ne, so ein bisschen Content Note Warning, sag ich mal. Mhm. Liegt so ein bisschen an euren Sehgewohnheiten, aber Whaling auf jeden Fall. Und Rabbit Trap, wie gesagt, jetzt ne, auch kein absoluter Unfall, aber den ein bisschen mit Vorsicht, würde ich sagen. Folk-Horror-Fans machen mal ein Ritual, alle anderen adoptieren Probe, sag ich mal.
Mhm. So sehe ich das auch. Und wenn ihr uns neben dem Gefallen, dass ihr The Wailing guckt und vielleicht auch Strange Harvest noch einen Gefallen tun wollt, dann gerne überall da bewerten, wo es zu bewerten geht. Auf Spotify und Co. kommt in unseren Discord. Da können wir uns nämlich dann auch mehr austauschen, warum euch The Wailing gefallen oder nicht gefallen oder warum euch Rabbit Trap sehr gefallen hat oder auch nicht. Und ja, bleibt uns gewogen und beim nächsten Mal wieder in der gewohnten Dreierkonstellation.
Behauptest du jetzt hier?
Behaupte ich jetzt einfach mal bold. So. Ja, ansonsten, ich kann Schröck inzwischen so gut imitieren.
Ja, dann machen wir einfach eine Folge zu. Wir machen eine Folge zu sechs, aber eigentlich sind wir zu zweit.
Ja.
Und ihr müsst nachher raten, wer wen nachgemacht hat.
Wir singen dann auch ganz viele Horrorfilm-Soundtracks im Kanon.
Ja, ansonsten, was Tino alles gesagt hat, genau, kommentiert überall auch gerne rein. Auch bei Spotify kann man kommentieren. Immer dran denken, ist ja auch noch nicht so alt, die Funktion. Gebt uns gerne euer Feedback, denkt an die Folge 200 und wenn ihr Bock habt, wie gesagt, noch ein bisschen zu supporten, dann support.genre-geschehen.de kommt ihr rein. Ansonsten danke fürs Zuhören und wenn ihr weitere geile Tipps im Genre-Kino haben wollt, dann hört ihr nächste Woche wieder rein bei uns. Wir bedanken uns und wünschen euch eine gute Woche.
Tschüss.